Hier ist Radio X. Hier auf Radio X hört ihr jetzt die Sendung Forum Gegenstandpunkt. Forum Gegenstandpunkt. Und wir werden uns heute mit dem Konflikt im Südkaukasus beschäftigen. Wir wollen in dieser Sendung einiges klären. Wir wollen klären, warum es jetzt überall heißt, Russland ist auf dem Weg in die Selbstisolation und wir, der freie Westen, muss dafür sorgen, dass es diese Selbstisolation gibt. Wir wollen also ein wenig diesen Konflikt beleuchten. Es ist die zweite Sendung, die wir hier dazu machen. Die erste Sendung war vor 14 Tagen. Wir haben in der ersten Sendung einiges über den Konflikt in Südossetien, in Abchasien und so weiter zur Sprache gebracht. Wer über die Logik von Staatsgründungskriegen und die Auseinandersetzung um Grenzen und so weiter unsere Sendung nachhören möchte, sie findet sich unter www.farberot.de zum Download im Internet. Heute, wie gesagt, wollen wir etwas mehr den Schwerpunkt legen auf die Internationalität dieses Konflikts. Schon in der ersten Sendung kam dies zur Sprache, aber wir haben über die EU, über die USA und so weiter nicht so ausführlich gesprochen, wie wir es heute vorhaben. Eins kann ich schon versichern, es ist in jedem Fall so, dass wir in dieser Sendung weder dem Standpunkt derjenigen, die sagen, wir bestrafen jetzt und wo bleibt die Bestrafung von Russland oder die Bestrafung von Georgien, Material liefern werden, noch denjenigen, die sagen, wir die Europäer sollten die Ordnung in die Hand nehmen und schade, dass wir es nicht können. Nein, das ist nicht unsere Sache. Im Gegenteil, wir halten solche Überlegungen für schädlich. Wir halten sie für verkehrt und wollen heute einige Argumente dazu liefern, warum wir das so sehen. Also, Konflikt im Südkaukasus. Ja, es war ein kurzer Krieg, ein 5-Tage-Krieg. Und er zieht jetzt seine internationalen Bahnen. Es ist ein internationalisierter Konflikt geworden und in gewisser Weise kann sich Herr Saakashvili dies als Erfolg auf seine Fahnen schreiben. Denn eins ist klar, als der georgische Staatschef damals Anfang August den Zeitpunkt für gekommen sah, jetzt endlich einmal die Grenzen seines Staates herzustellen, die er schon immer beansprucht, als er seinen Plan mit Gewalt wahrmachen wollte, Südossetien einzugemeinden und die Russen hinauszuwerfen, da wusste er, dass er es mit eigener Kraft sowieso nicht schaffen würde. Er hatte es, und das war ihm klar, mit einem übermächtigen Gegner zu tun. Und dass dort in Südossetien Russland als Schutzmacht der Osseten agiert, dass man dort auf die russische Armee stößt, dass dort Leute sind, die Russland als seine Staatsbürger sogar mit Pässen ausgestattet hat. All das wusste keiner besser als Herr Saakashvili, der georgische Staatschef und seine Berater. Und sie haben genau darauf gerechnet. Sie haben darauf gerechnet, dass hier ein internationaler Konflikt aus ihrer eigenen Angelegenheit werden soll. Sie haben auf die Rückendeckung der USA und der NATO gerechnet und eine Eskalation nicht nur in Kauf genommen, sondern bewusst herbeiführen wollen. Es sollte ein internationaler Konflikt werden, ein Konflikt der Großmächte, sodass dann hinter Georgien mit seinen Ansprüchen auf andere Grenzen mit seinem Anspruch, diesen eingefrorenen Konflikt unbedingt wieder flüssig zu machen und zu seinen Gunsten zu entscheiden. Ja, in dieser Angelegenheit wollte Georgien demonstrativ die anderen hineinziehen. Und hineinziehen ist vielleicht gar nicht einmal richtig gesagt. Georgien hat eingesetzt das, was es derzeit ist und was es unbedingt unter Saakaschwili auch sein will. Es hat eingesetzt eine Armee, die es nur gibt, weil es von den Vereinigten Staaten dafür Mittel und von den NATO-Staaten Ausbilder gab. Eine Armee, die für nichts anderes aufgebaut wurde, als ein antirussisches Bollwerk zu sein. Ein Staat, der seine eigene Staatsraison, seinen Staatszweck so definiert unter Saakaschwili: wir stehen gegen Russland. Genau das hat Saakaschwili eingesetzt. Dafür haben ihn die Vereinigten Staaten aufgerüstet. Dafür hat er seine Mittel und er hat einen Großkonflikt tatsächlich auslösen können. Mit seiner Alternative: Russland soll mit den USA rechnen und in Konflikt kommen. Mit seiner Alternative: Russland soll entscheiden, ob es einfach sich die georgische Aktion gefallen lässt und im Kaukasus, in Südossetien klein beigibt, oder ob es sich traut, eine Konfrontation mit den USA und der NATO einzugehen. Darauf hat Saakaschwili gerechnet. Bei mir im Studio Franz. Hallo Franz.
Hallo Andreas. Was du sagst, worauf es berechnet war, das Vorgehen Saakaschwilis, das ist den Russen natürlich von Anfang an klar gewesen und dementsprechend blieb ihre Antwort nicht aus. Russland tritt Saakaschwili, eben dem Herausforderer, als die militärische Großmacht entgegen, die Russland tatsächlich ist. Es fährt sein überlegenes militärisches Gerät auf und schlägt die georgischen Truppen in wenigen Tagen zurück. Der Feind, NATO-Mitglied in spe, wird nachhaltig geschädigt. Russland weitet den Kriegsschauplatz sofort auf die zweite abtrünnige Republik Abchasien und das georgische Kernland aus. Es zerstört die militärische Infrastruktur und das Waffenarsenal Georgiens großflächig. Strategisch wichtige Teile Georgiens bleiben bis auf Weiteres besetzt. In dem mit Frankreich gleich zu Anfang des Konflikts ausgehandelten Waffenstillstandsabkommen sichert sich Russland das Recht auf die Einrichtung einer Sicherheitszone, einer Pufferzone im georgischen Kernland rund um Südossetien und Abchasien und eine dauerhafte Präsenz von ein paar hundert Soldaten in dieser Zone. Niemandem entgeht, worauf es Russland ankommt. Es beansprucht nachhaltig Respekt als Ordnungsmacht in der Region. Um diesem Anspruch eindrucksvoll zu untermauern, kopiert es das Vorgehen der USA auf dem Balkan bis in einzelne Details. Es demonstriert seine absolute militärische Überlegenheit und lässt seine Luftwaffe den Flughafen von Tiflis bombardieren, um die Georgier mürbe zu machen. Ähnlich wie damals die USA Belgrad bombardiert haben, um den Serben das Kosovo abzunehmen. Russland erklärt seinen Nachbarn nicht den Krieg, sondern es erfüllt, auch da in strikter Parallele zu allen westlichen Kriegszügen, höhere Pflichten. Davon gibt es eine ganze Menge. Es gibt Pflichten zum Schutz seiner Bevölkerung, Pflichten als Garantiemacht für die Einhaltung der Friedensordnung in Südossetien und Abchasien. Es gibt Pflichten zur Erzwingung des Respekts vor den Menschenrechten und zur Vermeidung einer humanitären Katastrophe, eines Genozids und anderer Kriegsverbrechen. Kurz, auch Russland kennt das Verfahren, dass die westlichen Mächte in ihren Einsätzen von Afghanistan über den Irak und den Gazastreifen bis nach Afrika Tag aus, Tag ein praktizieren. Der Krieg ist eine Erfüllung oder die Erfüllung eines höheren Auftrags zur Verteidigung der Menschenrechte und Vermeidung von humanitären Katastrophen. Das faktische Resultat, es ist militärisch eine neue Lage geschaffen, die in diesem Fall der Westen zur Kenntnis zu nehmen hat. Auf dieser Grundlage fordert der neue russische Präsident Respekt vor den nationalen Interessen Russlands und seinen Rechten im Kaukasus. Eben den Respekt, auf den die andere Seite üblicherweise ganz automatisch Anspruch erhebt. Russland unterstreicht seine Rolle als Subjekt der Angelegenheit, als Kriegspartei, die aus eigener Machtvollkommenheit seine Entscheidungen fällt, indem es die Operation aus freien Stücken für beendet erklärt, ohne Verhandlungen mit irgendjemandem und ohne auf die Forderungen nach einem sofortigen Abzug einzugehen. Zeitpunkt und Art des Abzugs fallen ganz ins russische Kalkül. Außenminister Lavrov verweist eigens darauf, dass Bush Aufforderung zur Beendigung der Kampfhandlungen nicht die geringste Rolle gespielt habe.
Ja, und darum schauen wir uns einmal die Weltmacht an. Denn nachdem wir jetzt geschaut haben, einmal kurz auf die beiden direkt beteiligten Parteien in der Auseinandersetzung um Südossetien, ist es doch klar, es handelt sich um eine Angelegenheit zwischen einem Staat, der wie Georgien ein Vorposten der USA darstellt, und einem Staat wie Russland, der darauf beharrt, von den USA und allen anderen Staaten in seiner Regionalmacht als jetzt kapitalistische Macht am Kaukasus anerkannt zu werden. Und da ist es aufschlussreich, wie die Vereinigten Staaten von Amerika sich zu dieser Angelegenheit stellen. Der amerikanische Präsident erklärt, nachdem er mit seinen Beratern sich zusammengesetzt hat, einfach Folgendes. Ich zitiere aus der Rede von Herrn Bush im Rosengarten des Weißen Hauses am 13.8. in der Übersetzung, die es auf der Website der amerikanischen Botschaft gibt. Er erklärt also, Abchasien und Südossetien sind Teil Georgiens und die internationale Gemeinschaft hat wiederholt klargemacht, dass sie das auch bleiben. Punktum. Georgien ist Mitglied der Vereinten Nationen und Südossetien und Abchasien liegen innerhalb seiner international anerkannten Grenzen. Die georgischen Grenzen sollen genauso respektiert werden wie die jeder anderen Nation, darüber gibt es nichts zu diskutieren. Das ist schon interessant. Hier gibt es seit 18 Jahren ungeklärte Grenzfragen. Hier gibt es Parteien, die gegeneinander antreten mit Rechtstiteln, Selbstbestimmungsrecht versus Unverletzlichkeit der Grenzen und so weiter und so weiter. All dies erklärt der amerikanische Präsident mit einem einfachen, darüber gibt es nichts zu diskutieren, für unerheblich. Er erklärt einfach, dass das, was er sagt, gilt. Nämlich, die Sache ist entschieden, Georgien hat Recht. Punktum und aus. Und wer da an den Kosovo denkt, wer denkt, haben die Vereinigten Staaten von Amerika nicht gerade auch Staaten anerkannt? Sind sie nicht gerade dabei, im Sudan, im Süden des Sudans, wieder einen eigenen Staat aufzumachen und so weiter und so weiter? Wer also an solche Dinge denkt, der ist bei George Bush schlecht aufgehoben, weil Bush hat entschieden, Georgien hat das absolute Recht, die Selbstständigkeit dieser ehemaligen Provinzen gilt nicht. Und zwar deshalb, weil es handelt sich um einen Verbündeten der USA und der darf nicht in seinen Rechten geschmälert werden, und eine russische Mitsprache im Kaukasus? Nein. Dieser Nachbar des Kaukasus hat hier bei einem Freund der USA, der extra deshalb als Freund angelegt ist, weil die USA dort Einfluss gewinnen wollen, da hat ein Russe als Präsident schon gar nichts mitzureden. Wenn wir dann dem amerikanischen Präsidenten ein wenig weiter zuhören, dann ist es interessant, was er als Ebene, auf der er jetzt festlegt, worum es in diesem Konflikt geht, uns mitteilt. Nämlich, der amerikanische Präsident sagt, Russland kann allein entscheiden, ob es auf den Pfad verantwortlicher Nationen zurückkehrt. Oioi. Er erklärt, Russland hat die Grundregeln für das Zusammenleben der Völker verletzt. Das ist sehr hochgegriffen, sehr absolut gesehen, sehr konsequent aus amerikanischer Sicht. Wer sich jetzt nicht von Parteilichkeit pro Amerika, kontra Russland oder umgekehrt leiten lässt, der kann einiges erfahren. Er kann erfahren, was es heißt, was sind denn in amerikanischer Sicht die Grundregeln für das Zusammenleben der Völker? Die Grundregeln für das Zusammenleben der Völker enthalten aus amerikanischer Sicht das Recht, überall dort, wo nicht genehme russische Nachbarn regieren, bunte Revolutionen anzustreben und durchzuführen. Es enthält das Recht, dass Amerika Satellitenstaaten, Staaten, die nur ihm und sehr militant verbunden sind, an der russischen Grenze einrichtet. Die Grundregeln des Zusammenlebens der Völker, wie es die Amerikaner definieren, heißt, eine russische Einflusssphäre kann es nicht geben. Der amerikanische Präsident drückt es so aus, das Zeitalter der Einflusssphären ist vorbei. Und selbstverständlich, die Einflusssphären Amerikas fallen nicht darunter. Amerika, die USA, sind ja die kapitalistische Weltmacht, die, wie gestern oder vorgestern die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, in 83 Staaten dieser Welt über 800 Militärstützpunkte unterhalten. Es ist also ein sehr umfassender Anspruch auf Kontrolle und Durchsetzung der eigenen US-Interessen, die hier ausgedrückt wird. Und aus dieser Sicht, aus der amerikanischen Sicht, das empfiehlt der amerikanische Präsident, sollte doch einfach einmal Russland die Welt sehen, dann wäre sie voll von Chancen, auch für Russland ein anerkannter Staat zu werden. Russland muss eben nur anerkennen, was amerikanische Weltordnung ist. Es klingt natürlich einerseits völlig absurd, wenn ausgerechnet Bush oder die jetzigen Kandidaten für das Präsidentenamt von so etwas sprechen wie Druck, Krieg, Einschüchterung. So etwas darf es nicht geben im 21. Jahrhundert. Sie führen ja diese Kriege, sie weiten sie aus, sie haben an verschiedensten Ecken der Welt Stationen, um Druck und Einfluss überall hin, in die letzten Winkel der Welt zu projizieren, wie das Neudeutsch heißt. Aber es ist bei diesem Verbot, Einschüchterung und Gewalt als Mittel der Politik anzuwenden, ein sehr weitgehender Anspruch der mächtigsten Macht der Welt ausgesprochen. Uns steht dies zu, anderen und Russland schon gar nicht. Hier wird einfach darauf beharrt, und hier sollte man jetzt nicht auf gleichem Recht für alle beharren und denken, ja, das wär's, sondern umgekehrt, hier wird darauf beharrt, was Ansprüche der mächtigsten Macht auf dieser jetzt kapitalistisch eingerichteten Welt ist. Nämlich, hier wird klar gemacht, Russland, wenn es sich nicht einfügt in das, was Amerika die Weltordnung nennt, was Amerika als Weltordnung für alle Staaten anlegt und was es endgültig durchsetzen will, Russland muss damit rechnen, ausgegrenzt zu werden aus dem Kreis der verantwortlichen Nationen, und der amerikanische Präsident sagt, Russland, ich zitiere, muss entscheiden, ob es auf den Pfad der verantwortlichen Nationen zurückkehrt oder ob es eine Politik fortsetzt, die nur Konfrontation und Isolation verheißt. Die Amerikaner kündigen an, genau dies wollen sie herbeiführen. So ist es also, wenn eine Weltmacht klarstellt, wie sie von anderen Großmächten Folgsamkeit, Gehorsam, Einordnung in die Weltordnung verlangt. Und die Amerikaner sind auch nicht zurückhaltend. Was müssen die Russen als erstes machen? Sie müssen den Sieg gegen Georgien annullieren. Sie müssen sich zurückziehen. Sie müssen Georgien das geben, was Georgien in diesem Krieg angestrebt hat. Und sie müssen vor allen Dingen diesen Präsidenten, der in Georgien als Vorposten der USA zu Kriegen auch bereit ist, einfach als, naja, das freie Land, das eben seine Freiheit benutzt, akzeptieren. Amerika sagt, Russland muss die Freiheit seiner Nachbarn respektieren. Und genau das ist offensichtlich die Freiheit, die Amerika für Georgien einfordert und damit seine eigenen Interessen auf umfassende Weltordnung hier gegenüber Russland deutlich macht. Das ist also die mit Autorität ausgesprochene Antwort der Vereinigten Staaten auf diesen Konflikt im Kaukasus. Sie heben ihn auf eine ganz andere Ebene. Sie heben ihn auf die Ebene, jawohl, wir, die USA, wir dürfen einen eigenen militärischen Brückenkopf im Kaukasus haben. Wir können dort ihn auch sehr gut gebrauchen. Wir können ihn sogar für andere Fronten gegen Iran und den Nahen Osten gebrauchen. Und so haben wir jetzt einiges zusammen. Die USA nennen Russlands Vorgehen Imperialismus. Der russische Neoimperialismus habe zugeschlagen. Tja, und wenn die USA Imperialismus entdecken, dann entdecken sie ihn offensichtlich nie bei sich. Ein Neoimperialismus bei den Russen zu bekämpfen, das heißt für die USA Einflussnahme mit ökonomischen und politischen Angeboten und Druck, der Aufbau militärisch-strategischer Positionen in anderen Ländern, der Aufbau von Fronten, strategische Inbeschlagnahme von Rohstoffen, Konkurrenzpositionen, die Schutz brauchen, also all dies aggressive militärische Drücken und Vorrücken, all dies ist etwas, was Amerika zusteht, aber die anderen Nationen eben hinnehmen müssen. Wenn nicht, werden sie und nicht Amerika oder seine NATO-Verbündeten des aggressiven Neoimperialismus bezichtigt. Außenpolitik einer verantwortungsvollen kapitalistischen Nation ist offensichtlich Imperialismus nur auf unterschiedlicher Ebene, auf unterschiedlichem Niveau. Und die Amerikaner haben ein sehr empfindliches Niveau, denn sie sind sehr anspruchsvoll, all das, was sie sich herausnehmen an Vorantreiben ihrer Einflusssphäre und ihrer Ansprüche, müssen die anderen hinnehmen. Und in diesem Fall erklären sie, jawohl, ihr Vollzugsbeauftragter Saakashvili ist im Recht. Russland muss, um überhaupt wieder in die Weltordnung zurückkommen, zurückstecken. Und in dieser Weltordnung, ja, da sind Sie als Vormacht der NATO, der Ankläger, der Richter und im Zweifelsfall auch derjenige, der für einen Strafvollzug zuständig wäre.
Wenn das, was du jetzt erläutert hast, der Gehalt der Auseinandersetzung ist, oder ein Teil des Gehalts der Auseinandersetzung ist, die sich dort abspielt, dann ist auch klar, dass es um die Frage, wer hat jetzt angefangen oder wer hat nicht angefangen, hat jetzt wirklich Georgien den ersten Schritt getan in Richtung Zurückholung von Südossetien ins Reich oder waren nicht die Russen vielleicht sogar eher da? Das sind alles Fragen von untergeordnetem Interesse, weil sie an der Sache völlig vorbeigehen. Die Amerikaner besichtigen alle Mächte auf der Welt und da Russland mit an vorderster Front, das alte kommunistische Regime, das sich selbst aufgegeben hat, unter dem Gesichtspunkt, ob sie Machtmittel haben, den Amerikanern ihren Weltordnungsanspruch zu bestreiten. Vielleicht sei doch einmal kurz daran erinnert, dass die Amerikaner bei ihrem Standpunkt, Russlands Macht müsse eingedämmt werden, Russland müsse die Quellen seiner Macht entzogen werden, es bis zur Putin-Ära, also seit dem sogenannten Zusammenbruch des Kommunismus, weit gebracht haben. Der Standpunkt der Amerikaner hat sich nicht verändert. Russland muss eingedämmt, verkleinert und funktional eingeordnet werden. Und immer wieder wird von amerikanischer Seite mit großem Misstrauen geschaut, ob Russland nicht noch viel zu groß und zu mächtig ist. Zur Erinnerung, wie weit es die Amerikaner dabei bei dieser Eindämmung gebracht haben. Die alten Partnerstaaten in Ost- und Südosteuropa von Polen über die Tschechoslowakei bis Ungarn, Rumänien und Bulgarien, die sogenannten Ex-Comecon-Partnerstaaten, haben derweil die EU und NATO in Besitz genommen. Das nahe Ausland von Russland, dazu gehört ja Georgien, aber auch die Ukraine, ist Resultat eines sogenannten Revolutionsexports geworden und infolge dieses Revolutionsexport einfach dem Westen eingemeindet worden. Andere Staaten, die zum alten Einflussgebiet, zum sogenannten nahen Ausland gehören, wie Kirgisien, sind unbrauchbar. Es gibt so etwas wie eine Gemeinschaft unabhängiger Staaten, von Armenien bis Moldawien, mit Ausnahme von Weißrussland, lässt sich da sicher nicht von verlässlichen russenfreundlichen Partnern sprechen. Die internationale Militärpräsenz Russlands ist nach Auflösung der Basen in Kuba und Vietnam beseitigt. Alle Versuche Russlands, in internationale Konfliktregelungen einzugreifen, sind beiseite gewischt. In Jugoslawien, im Kosovo, im Irak, überall gilt der Grundsatz, und das haben die Amerikaner durchgesetzt, dass russische Vorstellungen, geschweige denn Interessen, herausgehalten werden müssen. Und dann noch eine letzte kleine Erinnerung. Unter dem Amtsvorgänger von Putin, einem gewissen Präsidenten namens Jelzin, vielleicht erinnert sich der eine oder andere Hörer noch daran, der nicht nur dadurch auffiel, weil er als lebenslustig aufgrund seines reichhaltigen Wodka-Konsums galt, diesem Präsidenten sah es eine Weile so aus, als ob sich Russland durch das sich Einlassen auf die Konkurrenz mit den arrivierten kapitalistischen Demokratien um die elementaren Mittel seiner staatlichen und nationalen Existenz und Behauptung bringen würde. So viel ist vielleicht noch in Erinnerung, weil es ja auch hier immer unter dem Titel Zerfall eines Riesenreichs ausgiebig besprochen wurde. Da so viel sachlicher Reichtum wurde von Jelzin durch die Einführung der Marktwirtschaft zerstört, dass es zu einer regelrechten Deindustrialisierung Russlands kam. Die Produktion notwendiger Lebensmittel war zusammengebrochen. elementare Lebensgrundlagen des Volkes zerstört. Man hat hier in der Presse gar von einem dramatischen Sinken der Lebenserwartung auf weit unter 60 Jahre lesen können bei rapide abnehmender Bevölkerungszahl. Die militärische Schlagkraft hat er enorm abgenommen. Die Soldaten wurden nicht gut bezahlt oder nicht bezahlt noch ordentlich ernährt. Das militärische Gerät nicht gewartet oder war unbrauchbar geworden. Der Preis, den Jelzin oder der Lohn, den Jelzin dafür bekommen hatte, der war viel formeller Respekt, viel Freundschaft, symbolisiert durch die Aufnahme in die G7 als eben Großmacht Nummer 8 im Jahr 1998. Dafür hat Russland die praktische Missachtung seiner Interessen eine lange Zeit in Kauf genommen.
Ja, wir hätten sowieso nicht die Einführung des Kapitalismus in Russland ins Auge gefasst. Das, was die dort gemacht haben, was sie ruiniert haben, tut einem ja wegen der Leute leid. Die hätten sich vielleicht doch einen besseren Sozialismus zulegen sollen, statt sich zur Manövriermasse eines jetzt kapitalistischen Staats zu machen. Und dieser kapitalistische Staat, ja, er teilt seine Lektionen, die er jetzt gelernt hat, mit. Er teilt mit, jetzt wird alles revidiert. Er hat etwas gelernt und das spricht in seinen, in den russischen Augen, nicht so wie wir es sehen, gegen den ganzen Kapitalismus und seine Staatenordnung, sondern nur gegen die Rolle, die Russland in dieser Staatenordnung spielt. Jawohl, der russische Nationalismus wird revidiert, die russische Position wird revidiert, die Russen, jetzt mit anspruchsvollen Politikern besetzt, machen es genauso wie ihre Partner im Westen. Sie bestehen darauf, Partner, die man nicht ausnutzen kann, die einem nichts nützen. Ja, solche Partner kann man nicht gebrauchen. Nein, man muss, und darauf drängen jetzt mit einmal in einer Kopie des westlichen Vorgehens die russischen Staatenlenker. Sie bestehen darauf. Was braucht man für einen anständigen Kapitalismus, der auch etwas in der Welt an Anerkennung findet? Ja, man braucht dafür viel Macht. Man braucht dafür, genau wie die Westler, eine anerkannte Macht. Man braucht dafür eine funktionierende kapitalistische Reichtumsanhäufung, wo nicht die Leute reich werden, aber wenigstens sich betätigen, damit dann auch anständige staatliche Macht herauskommt. Und dieses Programm, ja, für dieses Programm steht Putin. Er hat vieles repariert, er hat vieles und in den Augen seiner westlichen konkurrierenden Partner viel zu viel repariert. Er hat Petrodollars angesammelt, er hat Produktionskräfte wieder flott gemacht, er hat mit der EU und auch deren Geldern Partnerschaften ins Land gezogen. Ja, er hat produziert wieder Flieger, Schiffe, Atomkraftwerke für den zivilen und militärischen Bedarf, möchte sie auch in alle Welt exportieren, kommt da schon wieder seinen Konkurrenten in die Quere. Und vor allen Dingen hat er eines gelernt, dieser russische Aufsteiger im Kapitalismus. Ja, wie die anderen kapitalistischen Staaten, sagt er, wir brauchen vor allen Dingen eins, wir brauchen schlagkräftige Gewalt. Und, das ist gar nicht überraschend, der gestärkte russische Staat sagt, legitim sind Interessen, die andere Staaten nicht einfach übergehen können, und darum haben die im Westen die NATO und schließen sich zusammen gegenüber dem Rest der Welt als ein Militär- und Abschreckungsbündnis. Was heißt das? Man braucht Gewalt, damit man ernst genommen und sich durchsetzen, genommen wird und sich durchsetzen kann. Und Medvedev, sie beide schließen jetzt Bündnisse mit anderen Staaten. Sie versuchen sich mit China zu verbünden und andere Staaten für sich zu gewinnen. Sie bieten sich der EU als potenter Partner an, für die Schaffung von dem, was die EU doch so gerne möchte, nämlich auch ein potenter Partner werden, eine potente Weltmacht werden und sagen, mit uns könntet ihr doch auf dem Weg zu einer multipolaren Weltordnung vorankommen. Mit dem Krieg gegen Georgien. Tja, mit dem Krieg gegen Georgien, sagen die Russen, der Test, wie viel wir uns gefallen lassen müssen, damit wir überhaupt in der Weltordnung von den Amerikanern geduldet werden, von den Europäern geliebt werden. Diesen Test beenden wir, und zwar mit Waffengewalt. Wir lassen uns von der US-NATO-Drohung, die hinter Georgien steht, nicht mehr abschrecken. Wir setzen der Weltmacht eine Schranke. Und das schmerzt offensichtlich die Vereinigten Staaten sehr.
Und das wird jetzt als unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt denunziert. Unverhältnismäßig, weil es nicht zu dem passt, was sich die Amerikaner hier als akzeptabel vorstellen. Dass Russland überhaupt dazu willens und fähig ist, liefert der US-Regierung den eindeutigen Beweis, dass diese Nation ihre Lektion nicht gelernt hat. In der amerikanischen Logik, Amerika hat viel zu viel zugelassen. Deshalb reden die USA jetzt von der Notwendigkeit eines Kurswechsels. Man habe Russlands Aufstieg Vorschub geleistet. Das entspricht ja nun wirklich nicht der Wahrheit. Aber gibt Auskunft darüber, welche Rolle die USA in ihren Weltordnungsplänen den Russen zuweisen. Sie kündigen an, ihr Verhältnis zu Russland auf allen Ebenen neu zu bestimmen. So liest man zum Beispiel in der Süddeutschen vom 18. August, Verteidigungsminister Gates sagte, die USA wollen ihre strategischen Beziehungen zu Moskau überdenken. Die USA hätten hart daran gearbeitet, Russland in die internationale Gemeinschaft zu bringen. Wir dachten, sie wären auf dem Weg. Jetzt müssen wir alles überdenken. Worüber redet der Mann eigentlich? Er redet doch tatsächlich über die Atommacht Russland, die sich in Georgien von den Amis bzw. ihrer Marionette Saakashvili nicht mehr alles gefallen lassen, wie von einem ungezogenen Schüler. Aus amerikanischer Sicht ist mit der russischen Eigenmächtigkeit offenbar ein Erziehungsprogramm gescheitert. Man habe sich die größte Mühe gegeben, den Feind von gestern zu resozialisieren, ihm seinen Platz anzuweisen in der internationalen Gemeinschaft mit Rechten und Pflichten. Und nun das. Russland ist nicht auf dem Weg. Und was nun? Für die Führer der Weltmacht ist das keine Frage, was das für eine Konsequenz hat. Wenn sie feststellen, dass jemand nicht auf dem Weg ist, sich also in der Welt der obersten nationalen Gewalten nicht so aufführt, wie es die Herren in Washington in ihren Weltordnungsszenarien vorsehen, dann legen sie fest, dann bestimmen sie, welche Konsequenzen das nach sich zieht. Die Führer der Weltmacht gehen nämlich mit der größten Selbstverständlichkeit davon aus, dass das Mitmachen in der internationalen Gemeinschaft eine Frage ihrer Erlaubnis ist. Und weil sie darüber befinden, wer zugelassen und ausgeschlossen wird und gehört, enthält die Erlaubnis zur Teilnahme, wenn die USA sie verleihen, ganz automatisch die Pflicht, sich als im amerikanischen Sinne funktionaler Teil dieser Gemeinschaft aufzuführen. Das heißt dann in der diplomatischen Sprachregelung, darauf hatte Andreas eben schon ausführlich hingewiesen, verantwortlicher Teil dieser Gemeinschaft sein oder verantwortlich handeln. Und wenn dann die USA die Diagnose stellen, dass ein Staat wie Russland nicht mehr auf dem Weg ist und den Pfad des verantwortlichen Handelns verlässt, dann fällt die Weltmacht ein Urteil mit erheblichen praktischen Konsequenzen. Der russische Staat hat die amerikanische Lizenz missbraucht, also verwirkt. Damit steht gemäß imperialistischer Logik, kein Staat darf so groß und mächtig werden, dass er die Bedingungen des Handelns diktieren kann, auf die die Amerikaner Kraft ihres Rechts, weil sie die Mittel dazu haben, die Machtmittel dazu haben, kein Staat darf darauf Anspruch erheben und gemäß dieser Logik steht jetzt die entschiedene Fortsetzung der bisherigen Containment-Politik, ich kann auch sagen, die Containment-Politik auf einer höheren Stufenleiter an. Dagegen hat sich ja jetzt ja Russland in Georgien erstmals militant zur Wehr gesetzt. Übrigens, was den Geist und Gehalt dieser Politik betrifft, nicht unbedingt das, was jetzt an Maßnahmen beschlossen wird, so prescht in Amerika, wie das auch in Deutschland üblich ist, die vierte Gewalt immer gleich vor. Übrigens noch bevor die maßgeblichen politischen Herren bekannt gegeben haben, was sie vorhaben. Da stellte sich doch für die freie Presse gleich die Frage, ob in dieser Lage, also unverhältnismäßige Gewaltanwendung durch Russland, nicht eine militärische Antwort der USA angebracht wäre. Sauber, welche Konsequenzen für die kritische Öffentlichkeit gleich nahe liegen, wenn eine Nation aus dem amerikanischen Weltordnungsschema ausbricht. Und was fällt dem amerikanischen Verteidigungsminister zu diesem Vorschlag ein? Er sieht sich zu einem sehr doppeldeutigen Dementi veranlasst. In der SZ vom 16. und 17. August ist zu lesen, Gates sagte, es gebe schlicht und einfach keinerlei Aussicht für den Gebrauch militärischer Gewalt durch die Vereinigten Staaten in dieser Lage. Im Klartext heißt das doch wohl, natürlich hat man im Pentagon über Krieg nachgedacht, zieht ihn aber in Abwägung aller Umstände, keinerlei Aussicht in dieser Lage, der Zeit nicht in Erwägung. Worauf die Welt sich im Zuge des neu und verschärft aufgelegten Programms Russland seine Machtmittel zu entziehen demnächst alles einstellen muss, beschäftigt die US-Strategen noch. So viel macht Bush Ankündigung von Isolation und Konfrontation aber deutlich. Russland soll politisch noch effektiver als bisher ausgegrenzt und militärisch bedroht, militärisch zurückgedrängt werden. Dazu gehört selbstredend auch die ökonomische Schädigung zur Erzwingung von russischer Unterordnung. Amerika visiert ein von allen Nationen getragenes Containment an, dem Russland keine andere Wahl lässt, als sich zu fügen.
Und wer nun denkt, Gott sei Dank, es ist ja immerhin nicht zu einem Krieg gekommen, wo jetzt mehr Nationen, wir womöglich hineingezogen wurden. Nun ja, der sollte sich einen Blick auf die Maßnahmen, die jetzt um sich greifen, erlauben. Und er wird feststellen, die Vereinigten Staaten zum Beispiel wissen sehr genau, wie risikofreudig sie jetzt mit dieser Situation umgehen. Da ist es einfach so, auf dem Kriegsschauplatz, da muss den Russen mal einiges gezeigt werden. Da gibt es den US-Verteidigungsminister, der sagt, den armen Menschen in Georgien muss geholfen werden. Und womit muss ihnen geholfen werden? Dadurch, dass amerikanische Kriegsschiffe georgische Häfen anlaufen. Und wenn sie nichts ausladen können, außer ein paar Decken für die Leute, dann ist die Aktion doch eindeutig klar. Georgische Häfen sind in amerikanischer Hand, Kriegsschiffe der NATO beherrschen den Kriegsschauplatz und mischen sich dort ein. Da denkt man, naja, Zwischenfälle sind eigentlich unvermeidbar. Und wenn dann Flottenverbände der NATO im Schwarzen Meer auftauchen und die russische Flotte aus Sewastopol ausläuft, dann heißt es, diese Russen, da rasseln sie schon wieder mit dem Säbel. Unverschämt. Dabei sind unsere NATO-Schiffe dort eigentlich nur zum Wassermessen oder so. Naja, weiter damit Russland gleich weiß, hier geht es um die Konfrontation, nicht um Verhandlungen, wie steht Russland da, welche Interessen von Russland können anerkannt werden, welche nicht, sondern hier gibt es nichts zu verhandeln, darum reist sofort auch der NATO-Generalsekretär zu Saakaschwili und versichert diesem Menschen seine Solidarität. Frau Reiss, die amerikanische Außenministerin, sagt, natürlich, jetzt müssen wir erst recht. Georgien, ob sie nun alles richtig gemacht haben, wissen wir nicht, in die NATO aufnehmen. Bisher haben sie amerikanische Ausbilder und Instrukteure. Jetzt soll es international und in der NATO weitergehen. Und am besten eine Friedenstruppe, die die Russen rauswirft und wir stellen uns an diese Stelle. So, ist das wirklich nett und friedlich gedacht? Nun ja, man sieht, es werden auch einige, Irrtümer oder bewusste Lügen aus dem Verkehr gezogen. Hatte man nicht immer gehört, in Polen sollte eine Radarstation und Abschussrampen gegen iranische Raketen aufgestellt werden? Jetzt, sofort, ist klar, auch wenn das offizielle Darstellen sich der Lüge weiter bedient, jetzt ist klar, Russland kriegt hier eine Antwort. Hier werden Raketenabwehrsysteme aufgestellt, die sich gegen Russland richten. Polen wird massiv ausgerüstet mit modernen Luftabwehrraketen. Außerdem kriegt es extra eine ausdrückliche Beistandsgarantie der USA für den Konfliktfall gegen Russland. Ja, warum? Naja, wer sich als Frontstaat in dieser Konfrontation aufrüstet, der braucht offensichtlich auch viel Sicherheit. Ja, die Ukraine mit dem Präsidenten, unser Mann seit auch einer bunten Revolution, wo wir aus dem Westen doch so viel für diese bunte Revolution gemacht haben. Der Präsident der Ukraine, der eskaliert den Streit mit Russland über die Stationierung der Schwarzmeerflotte. Bis 2017 haben die dort eigentlich ein exterritoriales Recht. Jetzt sagt er, sie müssen eigentlich sich behandeln lassen wie unerwünschte Ausländer auf diesem Gebiet und so weiter und so weiter. Also, hier wird einiges aufgekündigt. Vor allen Dingen der Schein im kapitalistischen außenpolitischen Treiben zwischen Großmächten. Gäbe es von der westlichen Seite her so etwas wie eine Gemeinsamkeit, etwas, wo man sagen kann, na ja, der Handel, der braucht doch keinen Druck. Nein, im Gegenteil. Es ist ganz klar, hier wurden gewisse Gemeinsamkeiten gepflegt, ausgerechnet auf der militärischen Ebene. Da sind kapitalistische Staaten offensichtlich schlau. Ja, auf der militärischen Ebene, da gab es eine Zusammenarbeit zur Vertrauensstiftung, die wird jetzt gekündigt. Die aus der G8 überlegt man, ob man Russland heraushaut. Wirtschaftlich will man es schädigen. Und man möchte, damit es gleich klar ist, schon gar kein Abkommen über die Nutzung von Atommacht, was schon unterschriftsweise mehr mit Russland, sondern man will hier hart reagieren. Wenn man es zusammenfasst, es geht dem Westen und gerade den Verbündeten in England, der USA, die sind dort besonders ausdrucksvoll. Es geht darum, dass die USA und ihre engen Verbündeten jetzt sich daran machen, die Feinde an Russlands Grenzen zu stärken, Russland ökonomisch zu erpressen mit dessen Abhängigkeit von Kapitalimport und Energieexport und damit die Quellen seiner Macht anzugreifen. Da kennen sich kapitalistische Staatenlenker auch gut aus. Sie definieren es selber so. Heute stand in der Zeitung, der schwedische Ministerpräsident, Außenminister, schwedische Außenminister definiert Folgendes. Er sagt, wir haben 3,5-mal mehr Menschen als Russland. Wir geben 10-mal mehr für Militär aus. Wir haben 15-mal mehr Einnahmen in Geld gerechnet, was wir aus unserer arbeitenden Bevölkerung so herausholen. Und diese Überlegung, 10-mal mehr an Militär geben wir aus und unsere Wirtschaftsstärke ist das Mittel dafür, genau das. Diese kapitalistische Rechnung von Macht und ökonomischem Erfolg wird Russland aufgemacht und es wird angekündigt, wir, der Westen, wollen in abgestufter Form die Quellen deiner Macht angreifen.
Und jetzt, darin ist sich der Westen, dieses Subjekt, ja einig. Das fasst sich alles zusammen in der Sprachregelung. Es ist nicht hinnehmbar, dass Russland die territoriale Integrität Georgiens verletzt hat. Und jetzt beginnt sich der Westen zu spalten. Vor allen Dingen ein Teil dieses Westens, die Europäer. Bei denen findet nämlich derweil ein Kampf zweier Lager statt. Das amerikanische Kampfprogramm, die amerikanische Form, die Konfrontation gegen Russland zu verschärfen, unterminiert die Sonderbeziehungen des alten Europa zu seinem großen Nachbarn im Osten. Auch wenn die Zeiten einer strategischen Partnerschaft mit Russland und einer gemeinsamen Front gegen den Irakkrieg der USA vorüber sind, das heißt doch nicht, dass Europa, zumindest das Europa der Führungsnationen, seine Beziehungen zu Russland abbrechen will. Für den Aufstieg ihrer Union zur Weltmacht haben die westeuropäischen Führungsnationen Russland nach wie vor fest eingeplant. Vom Standpunkt einer sich konstituierenden europäischen Weltmacht, deren erklärtes Ziel es ist, sich aus der Abhängigkeit der USA zu befreien, und zwar auch in militärischen Dingen, und der Weltmacht Nummer 1 im Ringen um die Herrschaft auf dem Globus Paroli bieten zu können, hat Russland nämlich einiges zu bieten. Zuallererst mal stellt es ein schier unerschöpfliches Rohstoffreservoir dar, eine interessante Anlagesphäre für europäisches Kapital und einen mächtigen Partner. Zumindest einmal in Energiefragen. Also stellt etwas dar, was über Geschäfte den Reichtum der Nation oder der Nationen Europa, des Nationenbündnisses Europa, ausmacht. Diese nützlichen Beziehungen, die das alte Europa für sein eigenes imperialistisches Projekt will und braucht, stehen auf dem Spiel, wenn die USA die Isolation Russlands auf die Tagesordnung setzen und ihre Verbündeten zur Linientreue drängen. Und nicht nur das. Die amerikanische Forderung nach Gleichschaltung, nach gleicher Reaktion aller westlichen Länder spaltet das europäische Projekt so klar wie nie bislang in zwei Lager mit inkompatiblen strategischen Interessen. Dem berechnenden Umgang der Alteuropäer mit Russland steht der Großteil der osteuropäischen Neumitglieder in der NATO und der EU feindlich gegenüber. Die haben nämlich den Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten in ihrem Weltordnungsdauerkrieg zu ihrer obersten politischen Leitlinie gemacht. Zusammen mit den USA, Großbritannien und, wie man den Ausführungen von Andreas entnehmen konnte, auch Schweden oder Schwedens, bilden sie eine antirussische Koalition der Willigen und verlangen ein entschiedeneres Auftreten, ja sogar ein kriegerisches Auftreten, im Unterschied zum Teil sogar zu den Vorstellungen, die die Amerikaner vorbringen. So berichtet die FAZ vom 18. August von einer Forderung dieser Länder nach einer robusten Antwort auf eine 8 Punkte umfassende Bitte um Hilfeleistungen, die der georgische Botschafter am Dienstag dem NATO-Rat übergab. Sie wollen, dass die NATO ihre schnelle Eingreiftruppe nach Georgien schickt, AWACS-Aufklärer sowie eine hohe Delegation ihres internationalen Stabes. Und der estnische Präsident beschimpft die Führungsnation des alten Europa als sehr prorussische, russophile Koalition in der EU, die gute Geschäftsbeziehungen über europäische Werte wie Menschenrechte, Demokratie stelle. Diese russlandfreundliche Koalition habe mit ihrem Veto gegen die Aufnahme Georgiens in die NATO Russland grünes Licht für seinen Einmarsch gegeben. Deshalb hält es Estland jetzt für unvermeidbar, dass Frankreich und Deutschland auf seine harte antirussische Linie einschwenken. Das sind neue Umgangsformen im europäischen Einigungswerk. Die Politik des anderen Euro-Lagers wird offen bezichtigt, für vorteilhafte Geschäfte den Nutzen der Gegenseite in Kauf genommen zu haben, statt ihn zu verhindern. Also, so der knallharte Vorwurf, den ökonomischen Imperialismus Russlands gefördert, dem Kreml Quellen seiner imperialen Macht erschlossen zu haben. Das alte Europa wird nicht nur von den USA, sondern von Staaten, die es seinem Einflussbereich zuschlagen oder unterordnen wollte, aufgefordert, sich am Containment gegen Russland zu beteiligen, also seine Sonderbeziehung zu opfern.
Und bevor man jetzt sagt, ah, da bin ich ja froh, dass unser Außenminister ein so besonderer Mensch ist, oder in die Hymnen des Spiegels einstimmt, der sagt, endlich hat die Besonnenheit einen deutschen Außenminister und eine deutsche Kanzlerin, die dort eingreift. Stopp mal, was ist eigentlich das, was tatsächlich diese Politiker treiben, was sie bewegt? Ja, sie wollen nicht in die amerikanische Richtung, sie wollen nicht in die osteuropäische Richtung. Warum aber eigentlich nicht, wenn sie sagen, ja, bitte keine Spirale der Eskalation? Sie wissen ganz genau, sie brauchen eine Öffnungsklausel. Warum? Sie sind dabei, sie einen Weg zu suchen, wo sie einerseits den Ruin der Beziehungen zu Russland verhindern, weil sie setzen auf Russland als ein Mittel, das man ausnutzen will, um zu einer Großmacht zu werden. Umgekehrt möchten sie aber nicht in offenen Gegensatz zu den USA und deren Verbündeten in der EU kommen, und sie möchten nicht, dass ihnen die EU, die sie als ihr Mittel verplant haben, mit einer Spaltung um die Ohren fliegt. Sie möchten nicht einfach von den USA instrumentalisiert werden, sondern umgekehrt die USA als ihr Mittel irgendwie doch noch handhabbar halten. Sie schließen sich also formell den Sprachregelungen der USA an, es ist alles unverhältnismäßig und sofortiger Abzug, und Georgien hat so etwas von Recht. Und andererseits irgendwie kombinieren sie es auch. Sie sagen, wir bleiben gesprächsbereit, eine Isolation Russlands dürfen wir nicht durchführen. Merkel und Sarkozy wollen quasi so etwas wie eine gewisse Bremse einbauen. Sie wollen nicht, dass es einfach in die amerikanische Richtung geht, sondern sie sagen, europäische Großmachtinteressen sind damit nicht gut bedient. Und wenn Sie jetzt sich hinstellen und sagen, nein, wir sehen es nicht so wie die Amerikaner, nicht ganz so nach dem Muster, weil Russland unverhältnismäßige Gewalt angewandt hat, sind die Russen jetzt als diejenigen, die bekämpft, geschädigt und so weiter werden müssen, ausgeschaut in der internationalen Welt. Nein, sie möchten es möglichst so halten, dass sie sagen, einerseits viel Geld für Georgien, das arme Opfer dieses Krieges, ne? Auf der anderen Seite eine scharfe Verurteilung gegen Russland, aber das soll es dann auch sein, um die Russen wieder benutzen zu können. Sie erstellen so eine Art Katalog von Bedingungen, die die Russen erkennen und erfüllen müssten. Und wenn sie so etwas wie Sanktionen sprechen, dann bremsen sie sich gleichzeitig wieder, weil wenn Russland sagt, Sanktionen, das könnten wir auch, dann merken sie, oi, hier würden sie sich vielleicht gar nicht voranbringen mit ihrer Erpressung. Die Erpressung verfängt nicht in dem Maße, wie sie es wollen, und die Eskalation wollen sie nicht. Also beziehen sie sich auf einen französischen Sechs-Punkte-Plan über den Rückzug und definieren an ihm herum. Ja, das sind so Anträge, das sind Überlegungen von Großmächten, die sagen, wir bremsen uns. Das sollte keiner damit verwechseln, dass hier seine Interessen eigentlich im Auge behalten werden, dass hier jemand irgendwie sehr friedlich unterwegs wäre, sondern hier wird kalkuliert mit Druck, mit Macht, mit Krieg, mit Militär, mit den Mitteln, und es wird unterschiedlich kalkuliert. Und das ist der Fortschritt, den die Russen mit diesem seltsamen Militäraktion in die Welt gebracht haben. Jetzt konkurrieren noch mehr Großmächte gegeneinander. Tja, das ist das Resultat. Und wir finden das sehr unattraktiv. Über www.farberot.de erfährt man Termine, wo man darüber diskutieren kann.